Keine Angst, es wird kurz und schön. Was sagt Engel? Und ganz auf den Schluss, weil natürlich Engel vielfach auch mit Weihnachten zusammengebracht wird. Und es stimmt, dass in der ganzen Weihnachtsgeschichte die Engel spürbar mehr vorkommen, als jetzt vielleicht sonst verteilt über den ganzen Schnitt von der Bibel. Ich denke, das passt da sehr gut. Und ich weiß nicht, wer aufgefallen ist, dass ich das Engel-Emoji noch reingenommen habe, natürlich, wenn es dem Engel passt. Ich versuche das immer ein bisschen zusammenzunehmen. Und allgemein gesehen, was es für Emojis gibt, wenn man das Thema Engel hat. Es gibt das heilige Ski-Emoji mit dem blauen heiligen Ski, oder das Mai mit dem heiligen Ski, wo man auch einfach könnte sagen, das ist einfach irgendein Heiligen oder so, oder? Oder es gibt einfach so ein dickliches Bübli mit kleinen Flügeli-Emoji. Und das ist so ein bisschen, wenn du ein bisschen suchst, ich habe ein paar Bilder mitgebracht, wenn du ein bisschen suchst, auf dieser Seite, wo ich gegangen bin, lizenzierte Bilder geholt, dann siehst du vielfach eben so ein bisschen die kleinen Engel, die kleinen Buben oder ein Mädchen mit diesen Engeln, manchmal haben sie so einen kleinen Pfeilbogen oder so, oder eben so esoterische, so wirklich so sehr esoterische Bilder, wobei auch noch gewisse Schönheit auch hat. Norwegen und so, keine Ahnung, auf alle Fälle. Aber es hat sehr viel esoterische und sehr viel so Kinderbilder. Und das Spannende ist, es ist also ziemlich das Gegenteil von dem, wie die Engel in der Bibel beschrieben werden. All das, was wir, und wir Menschen ticken so, wir bauschen etwas auf. Wir sind da so Hollywood-mässig vielfach, oder? Das ist wie uns rein. Wir bauschen etwas auf, aber eigentlich sind die Engel in der Bibel sehr bodenständig bezeichnet. Und wenn die Engel in die, also wenn die übernatürliche Welt durch die Engel in die natürliche Welt hineinkommen, tun die Engel sehr knappe, klare und Aufträge. Da gibt's nicht, es gibt eine einzige Ausnahme. Eine Ausnahme, also vielleicht gibt's auch noch mehr, aber es gibt sicher eine Ausnahme, die ganz Sinn kommt. In der Weihnachtsgeschichte, wo der Messias geboren ist, siehst du, ist ja der ganze Himmel vor den Engel gewesen. Und sie haben ihn gefeiert. Und das ist sicher eine sehr gute, sehr verständliche Ausnahme. Aber fast immer, wenn du die Engel siehst in der Bibel, wenn sie mit den Menschen interagieren, ist es kurz, klipp, pragmatisch. Das ist das Bild. Und was wir daraus gemacht haben, eben esoterisch und mit diesen Kindern und alles, klar, kommt vom Mittelalter, man hat das dort angefangen zu zeichnen und man hat es auch immer so übernommen. Und das ist in dem Sinn verzerrt, das ist nicht so gedacht. Und da werden wir heute ein bisschen auf die Spur gehen, wie wir das reinnehmen können. Genau, wer hat schon die Predigt gehört zum Thema Engel? Ja, ein paar, aber jetzt noch nicht so das Gassenthema. Das ist gut, von dem freut es mich. Es ist nicht so, dass wir heute jetzt einfach werden, in 25 Minuten nur über Engel etwas hören. Ich habe den Eindruck gehabt, es wäre cool, oder Joel und ich den Eindruck gehabt, es wäre cool über einen Menschen, über den Jakob, wo mit dem Thema Engel oder Thema übernatürliche Welt in Berührung kommt. Und wie reagiert er damit? Wie geht er damit um? Das haben wir spannend gefunden. Gleich werden wir einiges über Engel lernen durch das natürlich. Aber die Welt von Engel ist jetzt nicht der perfekteste Titel, muss ich jetzt sagen. Es wird einfach ein Teil davon kommen, wie gesagt, es geht um den Jakob, wie er damit umgegangen ist, dass er die Welt der Engel erlebt hat. Ich möchte aber zuerst über die Engel ein paar Facts durchgeben, mal ein paar linguistische und Aufgaben. Genau, Hebräisch heisst Engel Malak. Auf Griechisch ein bekannteres Wort, Angelos. Und Deutsch ist Gesandter, der Gesandter Gottes. Und das darf schon ein bisschen die Aufgabe auf ihm zeigen von den Engeln. Sie sind eine Vielzahl von Aufgaben, zum Beispiel eben Beschützer, Kämpfer in natürlichen, übernatürlichen Welt. Sie können Warner sein, Wegweiser, Ankündiger, vor allem auch die Weihnachtsgeschichte, Sänger, Befreier, Begleiter und Gerichtsvollstrecker. Und das ist ja nicht ausgeschlossen, das würde noch weitergehen. Schlussendlich machen die Engel alles das, was Gott machen will. Und genauso wie wir so viele verschiedene Charaktere haben, so viele verschiedene Begabungen haben, so viele verschiedene Stärken haben, alles dient dazu, zum Gott zu verherrlichen und alles wird gebraucht, was Gott in seinem heiligen Plan hat, ob es jetzt mit den Engeln ist und mit den Menschen ist. Gott hat mit beiden Gruppen einen Gesamtplan, er braucht beides. Vielfach braucht er braucht uns, weil wir das sehen, was übernatürlich geht, sehen wir nicht oder begrenzt, oder einen Teil natürlich einfach. Aber Gott macht mit beiden Gruppen macht er das, was dran ist. Und beiden gibt er genau das, was er braucht. Er gibt den Engel genau das, was er braucht und gibt uns das, was er braucht. Aber jetzt, wenn wir eintauchen in die Geschichte, ist der erste Teil gerade ein bisschen länger Vers, macht es bequem. Kannst du dich auch selber nachlesen. Das ist 1. Mose 28, Vers 10 bis 15. Und Jakob zog aus Beersheba weg und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er dort am Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinem Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten, nach Norden und Süden hin. Und in dir und deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall hin, wo du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Fangen wir vorne an. Also der Jakob geht von Beersheba, Südisrael, nach Haran. Das meint ist im heutigen Iran und Irak in dieser Region. Das sind 1250 Kilometer, also eine rechte Strecke, so ohne Uber und irgendwie ohne Trampen und alles. Und auch zu Fuß mit einem Esel oder so, einem Multier. Also ein rechter Weg. Und schön, dass Gott ihm schon wahrscheinlich nach dem ersten Tag eine Motivationsperle schickt, oder? Und dass er eine Nacht hatte, wo die übernatürliche Welt ganz direkt durch einen Traum zu ihm geredet hat. Und er macht dort das Nachtlager auf. Und ich weiß nicht, ob du schon, das ist aufgefallen, bist irgendwo unterwegs, bist in einem Hotel oder bist in einem Gästezimmer und du denkst, hey, das ist jetzt mega Herzküsse. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein härteres Küsse hast als der Jakob. Ob du schon mal ein härteres Küsse hast als ein Stein? Wenn ja, dann sag mir den Namen von dem Hotel, dann gehe ich nicht dorthin. Genau. Aber spannend ist, ich habe das weiter vertieft, wie ich das eigentlich immer mache, in der Wuppertaler Studienbibel, was ich sehr schätze. Und ich habe dann gelesen, dass es nicht einfach nur darum geht, dass er dann ein Küsse hat, also vielleicht schon auch. Ich wäre schon jemand, ich würde vielleicht ein Küsse nehmen und dann 1000 Mäntel drauflegen, dass es weichen wird. Wenn du hast, natürlich. Aber es ist eigentlich ein Bild davon. Also der Stein ist ein Bild für den Schutz für die Nacht. Also man nimmt an, dass der Jakob den Stein nicht einfach nur als Küsse, vielleicht ist es eine sekundäre Aufgabe noch gewesen, aber dass er wie gesagt hat, ich lege meinen Kopf auf den Stein als Zeichen für Schutz, weil der Stein ist wie ein Bild, der Grundstein von einem Haus. So erklärt sie das. Und es ist noch spannend, wenn man das nachher noch weiterzieht, was an dem Ort nachher geschehen wird, macht das sehr viel Sinn, dass er den Stein hatte. Und dass er höchstwahrscheinlich, müsste jetzt ja nicht genau, wie gesagt hat, hey, ich lege meinen Kopf als Zeichen von Gottes Schutz für die Nacht auf dem Ding, was ein Bild ist für das Haus Gottes. Genau, da kannst du sehr viel verraten. Haus Gottes hat Jakob schon so gesagt, das war vielleicht üblich dort. Und der Schutz ist ihm nachher gewährt worden. Er hat nicht nur eine gute Nacht gehabt, er hat natürlich eine übernatürliche Begegnung gehabt durch den Traum, den er gehabt. Es ist auch spannend, dass man immer von Treppen redet und auch die Bilder. Ich habe auch eins mitgenommen, ein schönes schwarz-weiß Bild, dass man immer so Treppen sieht. Gemäss dem Urtext ist es eine aufgeschüttete Rampe. Also ich stelle mir wahrscheinlich so eine Steinrampe vor, ich weiß es nicht. Anyway, ob es jetzt eine steigende Rampe ist, ist ja gleich auf jeden Fall, ist es ein Ort, wo einfach sinnbildlich davon, dass die natürliche und die übernatürliche Welt miteinander verbunden ist. Und das ist ein ganzes also eigentlich ein logisches Bild, genau, ein Stegen impliziert, also durch eine Rampe, wie auch immer, und etwas ganz Natürliches. Es gibt eine relativ bekannte Bibelstelle im Neuen Testament, die das noch gut aufzeigt, dass die Welten gar nicht immer so weit weg sind voneinander. Und zwar im Hebräer 13,12 steht, vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Ich weiss, ich habe den Vers als Junge immer einfach ein bisschen spooky gefunden. Ich denke, okay, was heisst das? Oder? Und letztendlich wissen wir es ja zuletzt nicht. Oder? Wenn wir irgendjemanden Kontakt haben, wenn wir irgendjemanden segnen, wenn wir mit jemandem austauschen, ist ein Mensch aus Fleisch und Blut oder ist ein Engel? Wir wissen es nicht, oder? Eben, wir haben das Bild von Engel, dass es dann so ein kleines Bübel ist oder irgendwie mit einem Pfeil oder dass es dann irgendwie so eine 5-Meter-Erscheinung ist mit Flügeln. Das mag sein, dass es so Engel gibt. Aber also wenn man in dem Sinn das pragmatisch von Gott weiterdenkt und dass es auch Engel hat, dass man manchmal gar nicht merkt. Und es ist ja spannend, der Hebräer tut das nachher nicht vertiefen und macht daraus eine Lehre und sagt ihnen, auf das und das müsst ihr achten. Das sind Kennzeichen, wenn ihr das seht, weil es geht nicht um Engel, es geht um Gott. Engel sind Gesandte, genau wie wir Gesandte sind von Gott, in dem Sinn, einen Auftrag Gott zu verherrlichen. Und gleich finde ich es noch spannend, es ist dann wie so Bodenstein, ja, es kann sein, dass du Engel Kontakt gehabt hast und hast gar nicht gewusst. Aber weißt du was? Es ist völlig sekundär. Primär ist, dass du die Menschen gut behandelt, dass jetzt ein Engel sich wohlfühlen, dass du eben, du bist gastfreundlich beispielsweise. Und nicht nur gastfreundlich, dass du einfach irgendwie etwas zu essen machst für die Person, sondern gastfreundlich bedeutet, dass man, du lässt dich dann ein, er schläft bei dir, das ganze Programm holt, das man damals gewusst hat. Und gerade wenn sie gegangen sind, haben wir ihnen ein ganzes Lunchsäckchen mitgegeben und so. Also es war ein Rundum-Service mit einer Gastfreundschaft. Also als Bild bin ich rundum zu dieser Person so, dass es Gott verherrlicht. Und kann sein, dass es ein Engel ist. Und völlig nüchtern wird das so abgebrochen. Und das hat mir noch gefallen, in dem Sinn, dass man nicht so wie zwei Welten daraus macht. Es gibt so eine unsichtbare Welt, es gibt so eine Welt mit Engeln und Dämonen und es gibt unsere Welt. Und das ist viel näher beieinander. Das spielt viel mehr zusammen. Und da gibt es viel mehr Überschneidungen und Berührungspunkte. Eben vielfach checken wir es gar nicht. Wenn wir es nicht wollen auch. Weil eben Gott gibt uns, haben wir vor zwei Wochen schon betont, wo wir die Geschichte von Elisa angeschaut haben, wo die Engel gesehen hat um ihn herum und sein Gehilfe hat nur die Art Streitmacht gesehen vom Feind. Und er hat gesagt, öffne seine Augen Gott, dass er sieht, dass er die übernatürliche Welt sieht. Und plötzlich hat er all die Soldaten Gottes gesehen, die Engel Gottes mit den Schwertern und nachher hat es einen triumphalen Sieg gegeben für Israel. Also in dem Sinn, es kommt davon, willst du mehr, willst du die Welt eintauchen oder nicht? Und eben das Schöne ist, dass es immer wieder auch, wenn ich, fange so an, ich tue immer gerne auch Podcasts hören oder auch Predigten schauen. Den Adlerdienst beispielsweise habe ich ja schon viel erzählt, dann das ISF München, ISF Zentralschweiz, was immer gerade auch ist, auch sonst viele Leute. Und ich tue dann etwa noch übernatürliche Themen anklicken, was ein Feld ist, wo ich weiss, ich kann da noch wachsen. Was mich auch interessiert, weil ich eben weiss, es gibt mehr als nur, was wir mit eigenen Augen sehen. Und dann letztens auch eine Predigt gehört, wo einer erzählt hat, er war in einer Bahnhofshalle und er hat wieder gehört, hey, es ist nicht nur gehetzt, ich meine, es ist immer gehetzt in den Bahnhofshallen, oder? Sondern es ist eine Schwere auf dem Ort. Und er hat betet, Gott, wieso ist so eine Schwere? Er hat betet und gerungen und gemacht und plötzlich hat er wie die Augen aufbekommen und hat dann gesehen auf dem Bahnhofsdach einen riesigen Dämon. Und er hat dann gesagt, hey, das akzeptiere ich nicht. Er hat dann seine Gebetsarmee angeschrieben und gesagt, hey, betet, an dem Bahnhof in dieser Stadt ist ein Dämon, der verflucht die Leute, die da ein- und ausgehen. Und sie haben gebetet und gemacht und da. Und er hat dann auch erlebt, wie Engel gekommen sind und den Dämon weggeschickt haben. Und der Bahnhof ist nachher nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist immer Bahnhof nie, es ist immer ein Gehetz. Aber es ist dennoch nicht mehr die Schwere gewesen. Es ist dennoch, ja, angesichts der Umstände, ein Frieden gewesen, eine Ruhe gewesen. Und wenn ich so Geschichten lese, dann höre, dann denke ich, wow, mega krass. Und gleichzeitig denke ich, mega, mega crazy, oder? Und so. Aber ich habe auch schon erlebt, wie auch Leute da im Frühgebet da Engel gesehen haben, an der Ecke. Ich kann mich noch erinnern, was das erzählt worden ist. Also da gibt es sehr viel mehr. Aber der Punkt ist, willst du das sehen? Willst du dich aufmachen auf das? Weil Gott wird dir nichts aufdrücken. Er wird dir nicht aufdrücken, dass plötzlich überall Dämonen siehst oder Engel siehst. Weil es geht nicht um das. Es geht um Gott, nicht um die Engel. Aber wenn du einen Hunger hast, dass du mehr von der übernatürlichen Welt siehst, dann wird dir Gott Stück für Stück die Augen dafür öffnen. Nach deinem Tempo erkennt dich, er kennt deinen Charakter, er kennt deine Art, er weiß, was du vertraust, besser als jeder Pastor, besser als jeder Leiter, er gibt dir das, was du brauchst, aber es steht und fällt mit deinem Hunger. Und mir tut das gut, immer wieder mich zu öffnen, immer wieder die Sachen auch zu hören und zu schauen, zum Wissen, obwohl ich es ja weiss, es gibt die Welt und es ist nicht eine Welt da und eine Welt da, sondern es, kommt, es ist viel näher zusammen, als wir uns bewusst sind. Und es ist gut, aus meiner Sicht zu wissen, hey, ich will mehr von dieser Welt. Ich sehe mich auch, dass wir als ganze Gemeinde mehr von der Welt entdecken können. Entscheidend ist auch, wie man auf das reagiert. Und das ist für mich der Jakob eine Musterlösung. Genau, was der Jakob macht aufgrund von dem, er dankt Gott, er betet ihn darauf an. Wir lesen weiter, Vers 16 und 17. Jakob erwachte. Erschrocken blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Also Jakob hat ja einen wunderschönen Traum gehabt, eine mega Ermutigung, wenn man am zweiten Teil denkt, was Gott dann auch sagt. Und dennoch ist er erschrocken. Und fast überall in der Bibel, wenn Engel mit Menschen erscheinen, erschrecken die Leute. Klar, vielleicht sind sie manchmal wirklich doppelt so gross, haben Flügel gehabt, die Erscheinungen. Manchmal auch nicht, das wissen wir nicht, zuletzt nicht. Aber die Leute erschrecken. Und ich glaube, das liegt nicht nur an der Erscheinung. Ich glaube, es liegt an dem, was ich vorher schon ausgeführt habe, ist, dass wir in dieser unsichtbaren Welt noch nicht zuhause sind, noch nicht so viel zuhause sind, dass wenn sie dann einbricht, dass wir zuerst vielleicht gerade überfordert sind, gerade erschreckt sind. Das ist eine natürliche Eigenschaft. Dass, wenn du das hast, kein Problem. Und aber es ist schön, dass das immer natürlicher wird, dass du von dem nicht immer erschrocken bist, sondern dass es wie immer selbstverständlicher wird. Aber eben, auch Jakob, auch er erschrickt. Aber es hat ihn nicht gelähmt, wie gesagt. Er hat darauf gehandelt, er hat Gott darauf angebeten. Und werden wir noch mehr lesen, wie er dann Gott ganz konkret mit allem angebeten hat. Und das ist auch eine der wichtigsten Botschaften, wo wir wissen müssen, im ganzen Bereich zum Thema unsichtbare Welt, zum Thema Engel ist, Jakob betet Gott an. Jakob betet nicht die Stege an, er betet nicht die Engel an, er betet nicht den Traum an, er betet nicht den Ort an, wo es ist, er betet Gott an. Und das ist ganz entscheidend und ganz wichtig auch, dass man in einer Zeit heute, wo man die Schöpfung anbetet, aber immer weniger den Schöpfer selber, der die Schöpfung hergestellt hat, zu wissen, alles dient dazu, Gott zu verherrlichen. Wir haben es auch gesungen. Der Lukas hat das auch eingeleitet. Alles dient dazu, Gott zu verherrlichen. Und es fällt uns wirklich, es fällt auch mir sehr leicht, mein eigenes Königreich zu bauen. Aber zuallererst geht es darum, Gottes Reich zu bauen. Ich finde es immer wieder eindrücklich, wie ich liebe den Mond, ich liebe den Vollmond. Es sieht mega aus, wenn es so richtig hell leuchtet. Und denke an mich, ich finde es immer noch crazy. Ich weiss, als Bub, wenn ich das erfahren habe, dass der nicht selber leuchtet, kannst du dir nicht vorstellen, als kleiner Bübel oder als Kind. Also einfach, dass die Sonne, der so anstrahlt, dass derart stark leuchtet, wenn er voll ist. Aber es ist ja so. Und ich finde es ein passendes Bild dafür, dass in dem Sinn Gott unsere Sonne ist. Ohne Sonne gibt es auf diesem Universum kein Leben. Und wir dürfen den Mond sein. Also alle Ehre gehört der Sonne, alle Ehre gehört Gott. Aber wir können Gott nicht überbieten. Und auch die Urangst, die wir immer haben. Ja, wenn ich Gott etwas gebe, habe ich dann genug für mich? Wenn ich Gott alles angebe, komme ich nicht flach raus. Und das ist manchmal eine Urangst, die ich mir enttappe. Auch als Pastor, auch x Jahre Christ, immer wieder. Und ich weiss, ich habe genug Beispiele erlebt, dass man Gott nicht überbieten kann und dass Gott immer zu einem schaut. Und einfach zu wissen, hey, er meint es gut, er liebt mich. Und ich darf, wenn ich Gott dir gebe, dann gibt er so viel mehr zurück. Ich darf leuchten wie der Mond. Ich darf leuchten, ich darf ein Licht sein, wenn ich zuerst mich an Gott hebe. Wenn ich wie weiss, hey, und dann kann ich all meine Königreiche bauen. Was ist ja gut, dass man baut. Es ist gut, dass man überlegt, machen, umsetzen. Die einen pragmatischer, die anderen chaotischer. Das ist wunderbar. Das sehe ich in der eigenen Ehe wunderbar. Ich und Steffi sind komplett anders dort durch. Und das ist wunderbar. Aber wir beide haben den gleichen Auftrag. Wir müssen zuerst bei der Sonne übertragenen Sinn andocken. Wir müssen zuerst Gott alles anlegen. Und aus dem heraus können wir arbeiten und tun. Und der Punkt ist, haben wir den Hunger danach? Haben wir den Hunger, den Gott zu erleben? Ich bin die Woche recht intensiv gestartet. Ich bin am Montag zu meiner Schwester auf Zürich und ein Konzert gehen. Gianna Nannini, Hallenstall, mega darauf gefreut. Dummerweise ist ein Magen-Darm-Grippe dazwischen gekommen. In kürzester Zeit wirklich habe ich mich x-fach ergeben. Ich habe noch nie so eine heftige Magen-Darm-Grippe gehabt. Ich hatte das Gefühl, es ist crazy, wirklich heftig. Und ich, irgendwann habe ich dann gedacht, ja, ich kann nicht die ganze Zeit das WC von meiner Schwester verstopfen. Meine Mutter ist dann extra dorthin gekommen und hat mich dann heimgefahren, auch mit dem Kübel in der Hand, im Beifahrersitz. Den Kübel wieder gefüllt, wirklich schrecklich. Und dann gewartet, bis Steffi vom Spatienst heimgekommen ist und wirklich im Elend gsi. Und schlimmer war es, nicht nur, dass du die ganze Zeit übergehst, vorne und hinten, so schlimm genug, oder? Vergessen das gerade wieder, sondern jegliche Flüssigkeit, die ich zu mir genommen habe, ist gerade wieder raus. Und es ist nicht nur das, dass es schlimm ist, sondern du kommst einen Durst über. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe in diesen 44,5 Jahren noch nie so einen Durst erlebt, wie am letzten Montagnacht. Ich habe das Gefühl gehabt, ich mache eine Wüstenwanderung. Wie in einem Film, wo es dann die Oasen sind und dann ist es aber Fata Morgana und alles. Nein, wirklich, ich habe so Durst gehabt, ich hätte was hergegeben für ein Glas Wasser. Für einen Schluck Tee, einen Schluck Cola. Aber ich habe nichts. Alles, was ich getrunken habe, ist wieder raus. Schmerzhaft natürlich. Und das ist mir mega eingefahren. Als hätte ich das Bild davon, Alan, hast du wirklich Durst? Hast du wirklich Durst nach mir? Und ich habe das Gefühl gehabt, Gott, ich habe Durst nach dir. Hast du so Durst nach dir wie am Montagabend? Ich sage, ja. Yeah. Ja. <Yeah. lacht> Ich bin nicht sicher. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe gemerkt, du kannst so einen Durst bekommen. Und das ist mir so eingefahren. Ich bin mega froh, dass Steffi eine Infusion gesteckt. Ich habe dann gesagt, ich habe so Durst, ich kann nichts trinken, was soll ich machen? Und sie hat gesagt, ja, sie haben einen halben Liter Infusion reingesteckt und morgen um eins. Und das hat dann wirklich besser getan. Das war der erste Schritt für die Genesung und nachher ist es recht schnell gegangen, Gott sei Dank. Aber das werde ich nicht vergessen. Ich glaube, das werde ich 40 Jahre noch wissen. Einfach der Durst, den ich hatte und das Sinnbild. Hey, haben wir einen Durst, den Gott zu erleben? Habe ich einen Durst, die übernatürliche Welt kennenzulernen? Im Rahmen von Gott, der weiss, was gut ist für uns. Also nicht uns nicht überfordert, sondern dass er uns Schritt für Schritt uns die Augen aufmacht. Ganz entscheidend. Und genau, zum zweiten Schritt, da bete ich gerade wieder von Jakob, im zweiten Schritt errichtet er einen Denkstein und er salbt ihn. Vers 19, genau. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Der sogenannte Denkstein, man könnte sagen Standmal, ist eine Übersetzung, eine ältere, hebräisch Matzebe, das ist noch spannend, habe ich gelesen in der Studienbibel. Ein Erinnerungsstein an einen Vertrag oder eine Kennzeichnung für ein weichenstellendes Ereignis oder Ort, an dem der lebendige Gott angebetet wird. Im Gegensatz zum Altar, einer zusammengebauten Erhöhung aus Steinen, besteht die Matzebe aus einem einzigen Stein. Also die Matzebe und der Altar sind zwei verschiedene Teile. Der Altar hat mehrere Steine, die Matzebe ist ein Stein. Und das ist spannend. Jakob hat dann so als Schutz genommen, als Schutz für die Nacht. Und er hat den Stein aufgesetzt in die Vertikale und hat ihn dann gesalbt und hat gesagt, hey, der Ort, das ist ein heiliger Ort, wie er auch selber gesagt hat in der ersten Reaktion. Und da wird das ist ein besonderer Ort und den wollen wir salben, den wollen wir ganz bewusst auch feiern. Und er hat da ganz konkret drauf gehandelt. Und ich habe dann auch überlegt, wir haben ja Salböl da. Aber wir brauchen es eigentlich selten. Wir haben das schon gesagt, wir haben das schon als Vorstand, in dem Sinne als älteste Salbe, aber man muss nicht der älteste sein, dass man salben kann. Und es ist auch nicht, ja, nice to have, wieso nicht, sondern wir dürfen salben. Für was steht das? Öl ist ja eine Flüssigkeit, die sich mit keiner anderen Flüssigkeit vermischt. In dem Sinne, es trennt sich gerade. Und es ist ein Bild für Gott, für den Heiligen Geist. Und wir dürfen salben, wir dürfen ganz bewusst an den Heiligen Geist der Person salben. Wenn sie krank ist, wir dürfen aber auch sonst Leute salben. Wir dürfen sogar Stein salben, Jakob hat sogar Stein gesalbt. Also ganzes bewusstes Bild, der Stein, der Denkstein, der Standmal wird gesalbt, als eine Verstärkung davon, Es ist Gottes heiliger Ort. Aber es ist auch noch wichtig, dass man weiss, nicht der Ort ist heilig, sondern Gott ist heilig. Weil die Menschen, das menschelt sofort wieder. Und sofort sagt man wieder, du musst einfach dort herstehen und dann ist einfach gut. Wir Menschen suchen immer die Abkürzung. Aber es ist nicht der Ort, und Israel hat immer das Problem gehabt. Wir Menschen haben immer das Problem, dass wir irgendetwas erleben dann und dann haben wir das Gefühl, wir gehen dort her und dann ist es wie gut. Aber Gott ist schon wieder weiter. Und wir dürfen nicht das anbeten, was ist, wir sind schon wieder in Gefahr vom Götzendienst. Und immer wieder ist aufgeräumt worden, wenn ein Heiligtum angebetet worden ist und nicht der lebendige Gott. Da braucht es eine gute Rigorosität. Das ist noch wichtig, da den Unterschied zu erkennen. Wie gesagt, zuerst geht es immer um die Sonne. Es geht immer um Gott, Gott zu verherrlichen. Und das ist nur eine Krücke. Genau wie ein Gottesdienst, wenn ein Ablauf nur eine Krücke ist, ist der Standort dort ist nur eine Krücke. Also das Bild, hey, da ist Gott für den Jakob übernatürlich in seine Welt hineinkommen. Dann der letzte Punkt von der Anbetung, und auch der zweitletzte Punkt, ist, Gott hat ihm dann einen Namen gegeben, den Namen Bethel. Vers 31, 32. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß er Luz. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Phnuel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Genau, er hat sogar einen Doppelnamen gegeben, aber es ist auch verständlich, weil gemäß seiner eigenen Dinge hat er ja Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, was er meinte, nur der Mose sonst auch noch geschafft hat. Verständlich, dass er dann nicht nur das Haus Gottes ist, sondern auch das Gesicht Gottes, wenn er Gott schon gesehen hat und das überlebt hat, oder? In dem Sinn. Der Doppelname. Luz hat vorher Mandelbaum geheißen. Das war ein Ort, wo Mandeln, logischerweise in dem Fall dort, waren. Und ist jetzt zum Bethel geworden. Und ich habe so ein schönes Bild gefunden, dass der Jakob nicht dort verweilt ist und gesagt hat: Okay, ich habe da Gott erlebt. Ich habe so einen Traum von der Stege. Ich warte jetzt noch mal eine Nacht. Mal schauen, was der Herr dann schenkt. Mal schauen, was dann passiert. Mal schauen, wenn ich wach bleibe, was dann passiert. Sein Auftrag war immer noch klar, er muss auf Haran gehen. Und einen Auftrag hat er festgehalten. Und da rede ich manchmal auch zu mir, wenn ich das Gefühl habe, etwas funktioniert, neige ich dazu, etwas tot zu reiten. Und das Gefühl, hey, da ist jetzt Gott und da muss ich jetzt voll reingehen und einfach ausschlachten. Und es kann sein, dass manchmal eine gewisse Beständigkeit gut ist. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Schlussendlich, du kannst Gott nicht festzurren auf etwas. Sagen, das ist es jetzt und Gott macht das jetzt. Weil oft bete ich, Gott, ich habe jetzt alles geplant, sag jetzt meinen Plan. Weil letztendlich ist es das Königreich, das du baust. Ich habe jetzt mein Königreich gebaut, Gott, gib jetzt noch deinen Zuckerguss, sag oben drauf und dann ist gut. Aber Gott funktioniert nicht so. Gott ist viel unkonventioneller. Gott ist viel breiter, viel grösser, viel eindrücklicher. Und er hat Freude, wenn wir nicht Pläne aufzeigen. Und er hat Freude, wenn wir mit überlegen. Sehr sogar. Aber Gott macht es auf seine Art. Und wir können wie nicht sagen, das ist jetzt. Punkt. So funktionieren wir jetzt. Wir müssen beweglich bleiben. Wir müssen wie kreativ bleiben. Wir müssen wie ergänzend bleiben. Dass wir wie merken, hey, wo ist Gott? Wir suchen Gott. Manchmal finden wir so, manchmal finden wir so. Und das ist ganz wichtig, auch als ganze Gemeinde, dass wir beweglich bleiben und einfach sagen, das ist jetzt unser Ding und das tun wir jetzt hier reiten. So, wir bleiben beweglich. Als Christ, als Einzelperson, aber auch als ganze Gemeinde. Finde ich ganz einen schönen und wichtigen Punkt. Und wie gesagt, aus dem Mandelbaum ist Haus Gottes geworden. Und ich möchte jetzt, wenn ich jetzt bete und wir nachher in den zweiten Teil Worship kommen, dass ich dir mitgebe, wo in deinem Leben hast du ein Los? Wo hast du etwas Schönes? Ich meine, ein Mandelbaum ist etwas Schönes. Vor allem, wenn du einen Mandel gerne hast. Noch mehr, oder? Aber in dem Sinne, gleich, es ist etwas Eigenes, oder? Wo willst du sagen, Gott, ich möchte dein Königreich, ich möchte in deine Welt hineintauchen, ich möchte noch mehr von dir erleben, im Natürlichen und im Übernatürlichen. Ich sehe mich nach einer Erlebnis der Jakob, dass aus dem Luz ein Bethel wird. Und ich werde mir dann nachher dann noch einen letzten Punkt reingeben, nicht jetzt, noch zu der Anbetung, die das abschließt. Aber das als Wunsch, das als Gebetsanliegen. Wo wollen wir aus unserem menschlichen Los ein göttliches Bethel haben? Die mögen, dürfen gerne aufstehen dafür, fühlt euch frei. Himmlischer Vater, du siehst, wie wir hier stehen oder sitzen. Du siehst in unser Herz, du siehst es besser als jeder Einzelne. Manchmal siehst du sogar besser als wir in unser Herz hinein. Du siehst besser als wir in unser Herz hinein. Und wir legen dir alle unsere Kämpfe an, alle unsere Gedanken. Und manchmal ist es so eine Achterbahn, jetzt in so einer geschäftigen Zeit in der Vorweihnachtszeit, die so geschäftig ist, die so intensiv ist. Und ich danke dir erstens für all das Gute, für all das, was wir immer wieder nicht sehen. Dass wir immer wieder anfangen, zuerst zu danken für alles Gute. Zu danken für überall, wo du uns segnest und uns Türen aufmachst und wo du Gutes gibst. Du gibst uns so übernatürlich viel Gutes. Und ja, wir können es nicht zählen, ehrlich. Und ich bitte dich, dass wir einfach aufmachen dürfen, dass wir unsere Herzen aufmachen dürfen, in dein Königreich hineinschaffen. Und danke, dass du nachlässig bist in dem Sinn, dass du nicht nachtragend bist, so meines. Und du siehst, dass wir immer wieder bewusst oder unbewusst unsere eigenen Königreiche bauen. Und dass du nicht sagst, jetzt hast du jetzt einen 10. Mal gelernt, jetzt ist langsam fertig, jetzt setz dich mal vor die Türen. Du setzt niemand vor die Türen. Du bist gnädig. Aber du sehnst dich dennoch da, dass wir unser Königreich einfach an die zweite Stelle anstellen. Wir müssen es nicht an die hunderte Stelle tun, wir müssen es an die zweite Stelle tun. Vater, vergib mir und vergib uns. Und zeig uns auf, wo wir von dem Kleinen und Grossen dich anbeten, ganz praktisch. Zeig uns auf, wie wir ganz konkret dein Königreich bauen und dein Königreich investieren. Und hilf, dass wir einander segnen können, dass wir einander ermutigen können, dass wir einander herausfordern können. Dass wir als ganze Gemeinde, als ganze Familie, als ganze Freundschaft, eine Kleingruppe, wo immer wir unterwegs sind, dass es zu deiner Herrlichkeit geht und dass wir den Abglanz erleben als Kirche und als Einzelpersonen, wo wunderbar ist. Wir dürfen an der zweiten Stelle ein wunderbares Reich bauen. Aber unter deiner Stempel, unter deiner Federführung. Wir legen dir alle unsere Laus an, Vater. Ich lege dir mein Laus an. Mach ein Bettel daraus. Ich bitte dich auch für die ganze Gemeinde, wir legen dir als ganze Gemeinde unser Laus an. All unser gut gemeinte Werk. Mach du ein Bettel daraus. Erquick uns. Heiliger Geist, wir brauchen dich so. Salb uns als Mensch, als ganze Gemeinde. Dass wir deine Werke verwandeln dürfen. Und behalte uns beweglich. Amen.